Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Ölpreise steigen innerhalb weniger Tage deutlich an. Frachtschiffe meiden zentrale Handelsrouten. Versicherungen für Tanker werden teurer, manche Transporte ganz eingestellt. Der Grund ist der Krieg rund um Iran und die zunehmende Eskalation in der Straße von Hormuz. Durch diese Meerenge zwischen dem Iran und Oman wird ein erheblicher Teil des weltweit gehandelten Öls transportiert. Seit Beginn des Konflikts kam es dort immer wieder zu Angriffen auf Schiffe, militärischen Drohungen und massiven Einschränkungen der Schifffahrt. Und plötzlich wird sichtbar, wie abhängig die Weltwirtschaft von wenigen strategischen Verbindungen ist. Denn die Straße von Hormuz steht für ein größeres geopolitisches Muster. Handelsrouten, Rohstoffe und Lieferketten sind längst nicht mehr nur wirtschaftliche Infrastrukturen. Sie werden zunehmend zu strategischen Machtinstrumenten. Staaten kontrollieren kritische Rohstoffe, verhängen Exportbeschränkungen oder nutzen wirtschaftliche Abhängigkeiten gezielt politisch. Erleben wir gerade eine neue Form von Machtpolitik über Märkte, Ressourcen und Handelswege? Darüber sprechen wir heute mit Christian Hübner. Er ist Leiter der Abteilung Globale Ressourcen und Nachhaltigkeit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Rana Taschko-Perron. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Hallo Herr Hübner, schön, dass Sie heute da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Wie immer möchte ich mit einer kleinen Aufwärmrunde starten, bei der ich Ihnen Teilsätze vorgebe, die Sie bitte vervollständigen. Einverstanden?
Ich bin einverstanden.
Wenn Handelsrouten blockiert werden, merkt Europa das zuerst bei
Energie.
Rohstoffe können dann zu einem politischen Machtinstrument werden, wenn
sie für geopolitische Interessen eingesetzt werden.
Die wichtigste Lehre aus der aktuellen Energiekrise ist,
dass wir zu abhängig von fossilen Energieträgern sind.
Herr Hübner, wenn wir auf die aktuellen Spannungen rund um zentrale Handelsrouten schauen, etwa im Roten Meer oder in der Straße von Hormuz, was macht diese Routen so entscheidend und warum reagieren Märkte und Staaten so sensibel darauf?
In der aktuellen Krise, die findet natürlich in einer Region statt, die mehr oder weniger die Welt mit Öl und Gas versorgt. Immer noch, wobei gemerkt, es gab auch früher schon Krisen in der Region, die auch schon zu weltweiten Energiekrisen geführt haben. Und so leider auch dieses Mal wieder. Und gerade auch Europa, das selbst in einer großen Transformationslücke ist, würde ich es so nennen. Also wir sind ja so ein Umbau Richtung erneuerbaren Energien, aber halt noch nicht so weit, dass wir von solchen Krisen losgelöst sind. Und die Region ist halt nun mal zentral, wenn es darum geht, Öl zu exportieren, Gas zu exportieren, auch wenn wir in Deutschland jetzt gar nicht von Gas viel aus der Region bekommen. Aber wenn dort eine Krise ausbricht, dann berührt das halt die ganze Welt und die Weltmärkte. Und dann müssen wir halt mit Regionen wie zum Beispiel Asien konkurrieren und dann wird es sehr schnell zu hohen Preisen und zu Angebotsschocks kommen.
Jetzt haben Sie bereits über Europa und die erneuerbaren Energien gesprochen. Da würde ich auch gerne später nochmal darauf eingehen, aber vielleicht vertiefen wir das noch einmal mit diesen strategischen Nadelöhren. Welche anderen Orte auf der Welt wären ähnlich kritisch, wenn dort Konflikte eskalieren würden wie an der Straße von Hormuz?
Es gibt einige Regionen auf der Welt, wo sich Energieressourcen oder Rohstoffressourcen konzentrieren. Jetzt gerade mit Blick auf die Iran-Krise sehen wir das halt sehr stark im Ölmarkt, im Gasmarkt. Wir sehen das auch in zahlreichen Rohstoffprodukten, zum Beispiel Helium oder Schwefelsäure. Im Grunde Primärprodukte sind, wenn es darum geht, später weitergehende Produkte wie Dünger herzustellen oder Helium, wenn es darum geht, was für die Halbleiterindustrie extrem wichtig ist, die auch dort konzentriert sind, wird vielleicht noch ein bisschen in der Öffentlichkeit zu wenig erwähnt. Da wird viel über Öl und Gas diskutiert und über Spritpreise, jetzt gerade ja auch in Deutschland. Aber die Folgewirkungen, die auf den Rohstoffmärkten jetzt auch noch auf uns zukommen, die können auch sehr, sehr dramatisch ausfallen, wenn diese Krise weiter anhält und eine Blockade dort stattfindet.
Wenn man sich diese Lage anschaut, stellt sich ja fast zwangsläufig die Frage, wie politisch solche Abhängigkeiten inzwischen geworden sind. Ab wann wird Kontrolle über Rohstoffe oder Transportwege tatsächlich zu einem politischen Machtinstrument? Und finden Sie, wir erleben diese Entwicklung gerade in einer neuen Intensität?
Wir sehen natürlich schon eine Neuordnung weltweit. Wir haben Großmächte, USA, die sich verändern, ihre Interessen viel, viel aggressiver auch kommunizieren und halt auch umsetzen. Wir haben China, das geopolitische Interessen verfolgt. Wir haben eine ganze Reihe von Mittelmächten, die sich mit dieser neuen Situation auseinandersetzen müssen und dort auch sich auch eine Sprache und auch ein Gewicht verschaffen müssen. In der aktuellen Krise, Energie- und Rohstoffkrise, in der wir uns befinden, ist Europa in einer ganz besonderen Situation. Wir haben einerseits die Situation, dass die USA selbst zu einem starken Energieexporteur geworden sind. Sie exportieren Gas in flüssiger Form, sie exportieren Öl, sind quasi selbst nicht unmittelbar von den Importen aus der Region, wo jetzt die Krise stattfindet, abhängig. Wohl bemerkt, aber innenpolitisch spüren sie es auch, weil halt diese Rohstoffe international gehandelt werden. Und wenn die Preise hoch sind, dann wirkt sich das natürlich auch auf höhere Preise an der Tankstelle in den USA auf, was dort auch sicherlich zu innenpolitischen Fragen führt. China auf der anderen Seite hat sich in den letzten Jahren strategisch klug auf alle möglichen Szenarien eingestellt, hat strategische Reserven und Speicher hochgefahren, kann deshalb vielleicht mit so einer Krise auch verhältnismäßig gut umgehen, kann gleichzeitig auf feste Pipeline-Infrastrukturen zu Russland zum Beispiel zurückgreifen, kann dort seine Importmengen erhöhen, substituieren zu dem, was sie vorher beispielsweise aus dem Iran unmittelbar bekommen haben. Also ist da eigentlich erstaunlicherweise auch ganz gut aufgestellt in der aktuellen Krise. Und Europa ist da mittendrin. Europa ist besonders getroffen im Grunde von dieser Krise, weil eine hohe Abhängigkeit von Öl und Gas auf den globalen Märkten plus den Rohstoffen, die ich gerade auch schon genannt habe, abhängig ist. China kommt hier vielleicht auch noch ein weiterer Aspekt hinzu, der auch mal ein bisschen unterschätzt wird. China hat es halt auch geschafft, in den letzten Jahrzehnten sich im Bereich Rohstoffe strategisch viel, viel besser aufzustellen. Also eine ganze Wertschöpfungskette. Wo kommen seltene Erden her? Wo können die raffineriert werden? Das können sie halt alles bei sich selbst und sind da halt insgesamt dann auch gut aufgestellt. China kommt noch hinzu. Die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen ist dort weiterhin hoch, aber sie haben es halt auch geschafft, strategisch klug und aus wirklich ureigensten Energiesicherheitsinteressen in den letzten Jahren ihren erneuerbaren Energiensektor auszubauen, also Windkraft zu nutzen, Solarkraft zu nutzen, was mittlerweile spürbar dort auf den Strommärkten einwirkt und auch zu einer Resilienz halt auch beiträgt. Und nicht nur, dass sie Wind und Sonne dort sehr gut nutzen können und in einem so großen Maßstab der weltweiten Heilsgleichen lucht. Sie können auch die Solaranlagen herstellen, sie können auch die Windkraftanlagen herstellen. Also sie haben dort tiefe Wertschöpfungsketten aufgebaut, für die es wiederum aber auch Rohstoffe wie seltene Erden braucht. Also sie haben da strategisch sich resilient gemacht und können deswegen gerade auch ganz gut mit dieser Krise umgehen. Das wiederum umgekehrt ist halt etwas, was Europa gerade erst beginnt. Also wir fangen ja jetzt gerade erst an, uns strategisch dort resilienter aufzubauen. Wir haben Critical Raw Material Act aufgebaut, was absolut in die richtige Richtung geht.
Können Sie das erklären? Was ist das?
Das ist ein Gesetz, was im Grunde auf europäischer Ebene, ein europäischer Akt, der entstanden ist, der europäische Unternehmen oder Länder dazu auffordert, selbst kritische Ressourcen halt vorzuhalten und zu erschließen oder wenn sie in ihre Produktion einfließen, dass die halt aus heimischer Versorgung kommen oder aus diversifizierten Quellen kommen. Aber es soll im Grunde die Rohstoffresilienz in Europa verbessern. Dafür ist das gedacht. Problematisch ist aber dann natürlich, wenn es weltweit nichts gibt, was man einkaufen kann, keine Minen hat und zu Hause vielleicht auch keine Rohstoffbergbauunternehmen hat, die das in Europa halt erschließen können, dann ist es schwierig. Dann kann man das zwar gesetzlich einfordern, aber die Umsetzung ist halt schwierig, wenn nichts da ist. Aber gerade für Europa ist das halt eine ganz, ganz große Herausforderung. Wir sind in diesem Transitionsprozess. Wir hatten ja gerade erst 2022 eine große Energiekrise, wo Russland die Ukraine überfallen hat. Hat Deutschland ja gesagt, okay, wir wollen unsere Energieimportabhängigkeit von Russland komplett lösen. Haben dann gesagt, kurzfristig wollen wir dann auf LNG-Gas über Importe setzen, die jetzt aber fast zu 100% aus den USA kommen. Auch ein Partner, der da auch Interessen mit verbinden wird, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dass halt auch eine Abhängigkeit entsteht, mit der wir dann in Zukunft auch umgehen müssen. Also das ist für Europa ist eine ganz, ganz schwierige Phase, wo wir einerseits versuchen, Resilienz gegen solche internationalen Krisen aufzubauen, indem wir unsere Rohstoffabhängigkeiten reduzieren, indem wir unsere Energieabhängigkeiten reduzieren. Aber das ist ein Prozess, in dem wir uns mittendrin befinden. Und noch haben wir nicht diese großen Möglichkeiten zu sagen, dass wir uns von so etwas unabhängiger machen können.
Und wie bewerten Sie das? Können wir diesen strategischen Vorsprung Chinas noch aufholen?
Ich glaube, man kann sowas immer aufholen, aber China ist uns natürlich schon sehr weit voraus, was das betrifft. Es ist ja mit strategischer Weitsicht sind dort solche Resilienzstrukturen aufgebaut worden über Wertschöpfungsketten, über den Ausbau der erneuerbaren Energien, über den Ausbau der Pipeline-Infrastruktur Richtung Russland. Ist da sehr gut unterwegs, eine Hightech-Technologie-Industrie, die sich dort aufgebaut hat. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir in Europa das auch können, wenn wir das wirklich politisch wollen. Wir haben sicherlich europäische Integration spielt da eine große Rolle, die wir dort europäischer Binnenmarkt sollte auch, müssen natürlich aufgebaut werden. Die Umsetzung dieses Critical Raw Material Extent, das müssen wir gut umsetzen. Dann kann das ein ganz, ganz wichtiger und starker Resilienzfaktor sein. Wir müssen wahrscheinlich unsere Wertschöpfungsketten, gerade jetzt auch in Deutschland, nochmal überdenken und sagen, nicht nur vom Endprodukt her denken, sondern halt sagen, wo kommen die Rohstoffe her, die wir brauchen für unsere Produkte. Müssen da breit und diversifiziert weltweit aufgestellt sein, damit wir diese Unabhängigkeit haben und zwar einerseits unabhängig gegenüber China, aber wir müssen uns sicherlich auch ein Stück weit selbstständiger gegenüber den USA an der Stelle machen und dürfen jetzt nicht alle Eier in einen Korb legen. Wir müssen das breit aufteilen. Ich sehe da auch viele Möglichkeiten, Richtung Afrika zu gehen. Viele Partnerländer, die da möglicherweise auch in Frage kommen für Rohstoffabkommen, für Kooperationen in dem Bereich. Und diese Schritte müssen gegangen werden. Wichtig ist hier, ich sag mal, so eine Art strategische Kohärenz in diesen verschiedenen Politikfeldern, außenpolitisch, wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch, energiepolitisch, das muss zusammengedacht werden. Und wenn wir das von Anfang an machen, glaube ich, können wir einseitige Abhängigkeiten, wie wir jetzt einfach entstanden sind, dann auch im Grunde abbauen.
Jetzt haben Sie eben schon den Blick auf Europa gerichtet. Wo sehen Sie denn derzeit die größten europäischen Verwundbarkeiten? Also eher bei Energie oder bei den kritischen Rohstoffen, über die wir gesprochen haben, oder bei technologischen Vorprodukten zum Beispiel auch?
Ja, bedauerlicherweise in allen dreien Faktoren. Wir haben ja erst wirklich begonnen, jetzt uns strategischer in diesem Bereich aufzustellen, also unsere Energieimporte zu diversifizieren, die erneuerbaren Energien, die man in Europa nutzen kann, auch stärker zu nutzen, Rohstoffe zu diversifizieren, zu überlegen, okay, wir können nicht alle seltenen Erden aus China bekommen. Das geht ja auch die Wertschöpfungskette noch einen Schritt weiter, wenn es darum geht, wenn wir unsere erneuerbaren Energien, Infrastrukturen, Netze zum Beispiel oder Übertragungsnetze, Infrastruktur haben, dass wir dort halt auch nicht Bauteile, also wenn kritische Bauteile auch überdenken, wo kommen die her, entstehen dadurch neue Abhängigkeiten, entstehen dadurch Kontrollmöglichkeiten durch externe Akteure. Also die Dinge müssen halt einfach viel, viel stärker im Vorhinein mit eingedacht werden. Da ist man jetzt dran, die Diskussionen laufen. Es gibt auch erste gesetzliche Überlegungen in diesem Bereich, das auch zu verfestigen. Also da haben wir auf der Wertschöpfungsebene sicherlich noch einigen Nachholbedarf. Wir haben bei den erneuerbaren Energien, das ist sicherlich mittel- bis langfristig der einzige Weg, wie wir diesen Abhängigkeiten und Vulnerabilitäten halt umgehen können. Wir müssen noch viel stärker in Europa die erneuerbaren Energien ausbauen. Wir müssen die Infrastrukturen dafür aufbauen, damit wir auch innerhalb Europa die erneuerbaren Energien effizient nutzen können. Auf dem Weg dahin, das muss aber auch klar sein, wird es nicht ohne Gas zum Beispiel als ein fossiler Energieträger funktionieren. Das werden wir brauchen, damit halt, wenn weniger Sonne ist und wenn weniger Wind ist, wir halt entsprechend auch eine Versicherung haben, dass immer Energieversorgungssicherheit gewährleistet ist. Und im Bereich Rohstoffe, glaube ich, müssen wir nicht nur schauen, was wir weltweit noch diversifizieren können, um zum Beispiel einseitige Abhängigkeiten gegenüber China im seltenen Erdenbereich zu verringern. Ich glaube, wir müssen hier auch nochmal stärker nach innen schauen und uns überlegen, was können wir eigentlich in Europa abbauen. Hier, gerade wenn es um das Thema Lithium geht, also wichtig für Energiespeicher, die eine große und wichtige Rolle bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien spielen, aber auch andere Rohstoffe. Wir haben einen Großteil davon in Europa. Wir hatten sowas auch schon mal abgebaut zum Teil, aber irgendwann haben wir dann begonnen, im Zuge von Globalisierung und Wirtschaftsprozesse, die weltweit aufgestellt wurden, das halt hier nicht mehr zu machen. Aber das geht natürlich mit vielen grundsätzlichen Fragen einher, Umwelt, Umweltproblematik, wenn ich einen Bergbau betreibe. Aber ich bin der Ansicht, wir können deshalb heimischen Bergbau in Europa oder in Deutschland nicht einfach abschreiben, bloß weil es Umweltauflagen gibt. Ich glaube, da müssen wir uns dann auch überlegen, okay, wie können wir hier die Rahmenbedingungen verbessern, dass halt Rohstoffkonzerne auch in Europa gerade für unsere Energiewende kritische Rohstoffe erschließen können. Das ist dann im Grunde die bestmögliche Variante, um eine Sicherheit zu gewährleisten.
Wenn ich das eben richtig verstanden habe, dann heißt das also, dass die Energiewende geopolitische Abhängigkeiten verändert. Entstehen gerade neue strategische Risiken, obwohl eigentlich mehr Unabhängigkeit erreicht werden soll? Wie bewerten Sie das?
Ja, die Energiewende oder der Umbau Richtung Erneuerbare verlangt natürlich, dass wir die entsprechenden Rohstoffe dafür auch haben. Also für Lithium zum Beispiel, für Energiespeicher, seltene Erde, für die Magnettechnologie und noch viele andere Rohstoffe, die dafür notwendig sind. Wir müssen auch das Know-how haben, also die Patente, die Technologie. Wir müssen den Bereich Wasserstoff aufbauen, also Elektrolysegeräte halt herstellen können, betreiben können. Wir werden wahrscheinlich auch Wasserstoff importieren müssen. Wasserstoff ist ja so ein Energieträger und eine Energiespeichermöglichkeit für erneuerbare Energien, die mittel- bis längerfristig halt auch speichern zu können. Aber wir wissen im Grunde auch schon jetzt bei Wasserstoff, dass wir gar nicht in der Lage sein werden, all das in Deutschland oder in Europa zu produzieren, was wir hier bräuchten, wenn wir all unsere Energie- und Klimaziele erreichen wollen. Das heißt, wir werden das importieren müssen. Da muss man sicherlich auch vorsichtig sein jetzt, von wo man das importiert, welche Partnerländer dafür in Frage kommen. Da gibt es schon viele Abkommen auch, die auch gut sind, gerade auch mit Mittelmächten. Aber ich denke, hier muss man sehr vorsichtig sein, ob wir hier nicht neue Abhängigkeiten auch schaffen, die möglicherweise dann zu ähnlichen Interessendivergenzen führen können, wie wir sie zum Teil auch bei anderen Fragen sehen. Also in Europa oder die Energiewende ist sicherlich der Königsweg, um uns unabhängiger zu machen. Aber so einfach ist es nicht umzusetzen. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir wirklich in der Lage sind, dass wir in Europa oder in Deutschland die erneuerbaren Energien so weit haben, dass sie breit nutzbar sind in der ganzen Industrie. Wir haben ja auch energieintensive Industrie, die einen ganz anderen Bedarf hat. Da gibt es viele spannende technologische Entwicklungen, dass man da Wasserstoff im Schmelzbereich zum Beispiel nutzen könnte. Aber das sind Pilotanlagen, das sind jetzt noch keine industriell tragbaren Lösungen. Das wird hoffentlich kommen, aber jetzt ist das noch nicht der Fall. Das heißt, wir können einen Großteil der Energie in Deutschland so noch nicht mit erneuerbaren Energien bedienen. Und beim Wasserstoff hat man auch die Problematik gegenwärtig. Das ist ein Weg, den wir gehen wollen, weil es Teil der Energiewende ist. Aber aktuell fehlen die Investitionen in dem Bereich. Und es gibt auch noch gar nicht die Nachfrage bei der Industrie, um diesen Wasserstoff auch zu nutzen. Also das sind alles noch so sehr, sehr große Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und die wir erstmal lösen müssen. Und interessant ist auch sicherlich, muss man natürlich auch groß geopolitisch dann sich auch überlegen, wo gehen die Amerikaner hin, die USA, wo geht China langfristig hin? Wird China irgendwann so ein, ich sag jetzt mal, ein Elektrostaat, also ganz stark auf erneuerbaren Energien aufbauen? Da wird jetzt schon viel drüber gesprochen. Ich bin da noch ein bisschen zurückhaltend. Der Trend geht natürlich in die Richtung, aber ein Großteil der Energie in China wird immer noch aus Kohlekraftwerken gewonnen und Öl und Gas spielt auch weiterhin eine große Rolle. Auf der anderen Seite sehen wir in den USA den Trend, dass die fossilen Energieträger dort eine stärkere und gewichtigere Rolle einnehmen sollen. Kann man marktwirtschaftlich irgendwie nachvollziehen, weil halt viel Öl und Gas dort halt auch, also Schiefergas in dem Fall oder Schiefergas halt auch vorhanden ist. Aber gleichzeitig, und man sieht halt auch politisch, dass in den USA das jetzt auch stark gefördert wird, der Ausbau der fossilen Energieträger. Umgekehrt halt auch, man sieht es jetzt hier und da, dass Windkraftparks auch zurückgestellt werden. Aber gleichzeitig ist es trotzdem noch so in den USA, dass zumindest so mein letzter Blick, dass da die erneuerbaren Energien zu hoch wettbewerbsfähigen Preisen auch ausgebaut werden. Also ich bin so ein bisschen, ob jetzt die USA so ein fossiler Staat wird, weiß ich nicht. Sie haben die Ressourcen, das muss man sehen, wie sich das langfristig entwickelt. Und die entscheidende Frage ist jetzt, wo steht Europa dazwischen? Wir haben halt auch Abnahmeverträge mit den USA, also was die Abnahme von LNG-Gas betrifft, in großen Mengen. Stellt sich sicherlich die Frage, steht das möglicherweise sogar unseren eigenen Ausbauzielen im Bereich der Energie, erneuerbaren Energien entgegen? Also das sind schon alles Fragen, die man sich auch dann auseinandersetzen muss und ob wir uns, wenn wir solche Verträge machen, da auch nicht langfristig an fossile Energieträger wieder binden. Auf der anderen Seite, das ist also viel Komplexität, die da drin ist, Phänomene, die wir jetzt auch in Europa sehen, ist, wir brauchen ja Gas mittelfristig, um auch unsere Energiewende irgendwie halbwegs sicher umzusetzen, gerade in Deutschland. Es gibt es aber auch Staaten weltweit, die natürlich natürlich auch schon sehen oder Anbieter von LNG, die sich fragen, warum müssen wir dann mit euch einen langfristigen LNG-Vertrag machen, wenn ihr dann sowieso irgendwann rausgeht aus der ganzen Geschichte. Oder wenn ihr zum Beispiel Compliance-Regeln in Europa habt, die dann uns am Ende auch, wenn ihr Gas aus unserem Land bezieht, wollt ihr das dann ganz genau wissen, wie das mit den Umweltauflagen, mit den Natures, alles macht ja alles Sinn. Aber die Frage ist dann trotzdem, ob der Anbieter von Gas das machen muss, wenn er sagt, ich kann das auch woanders hin verkaufen. Also das macht die Sache nicht einfacher.
Das heißt, wir sind aufgrund unserer Compliance-Regeln oder Auflagen gar keine attraktiven Partner mehr?
Naja, ich sag's mal so, wir haben sehr hohe Auflagen. Wir wollen sehr genau wissen, wie es mit unseren Lieferketten aussieht weltweit. Wir wollen sehr genau wissen, wie es da mit den Umweltbilanzen aussieht. Da gibt es auch jetzt viele Bewegungen in Brüssel, das jetzt wieder etwas zurückzufahren, aus Bürokratiegründen, allen voran. Aber das ist schon etwas, was im Ausland oder außereuropäischen Ausland wahrgenommen wird und auch kritisch wahrgenommen wird. Das gehört schon dazu, das auch zu kommunizieren. Also es ist jetzt nicht so, dass die Welt jetzt sich so ausrichtet, wie wir das hier in Europa machen oder die Welt auf Europa wartet an der Stelle. Also gerade jetzt in der Krise sehen wir es ja bei den Gasmärkten. Wir konkurrieren ja unmittelbar mit asiatischen Gasabnehmern, die ja genauso unter der Energiekrise leiden, wie wir das tun. Und dann ist halt ein Marktwettbewerb über die viel, viel knapper gewordenen Gaskapazitäten, die weltweit gehandelt werden, Öl auch. Und die Preise steigen. Und dann werden die Preise natürlich in Europa dann auch weitergegeben. Und am Ende dann haben wir alle höhere Energiekosten zu bewältigen.
Und wenn Sie jetzt eine konkrete Handlungsempfehlung aussprechen müssten, wie kann Europa auf diese Entwicklung reagieren, ohne sich wirtschaftlich abzuschotten oder, so wie Sie es gesagt haben, neue problematische Abhängigkeiten zu schaffen?
Tja, das ist die große Frage. Ich glaube, wir haben ja diesen Weg schon eingeschlagen. Wir diversifizieren unsere Rohstoffversorgung, also denken die Wertschöpfungskette von Anfang bis zum Ende durch. Wir haben uns den Ausbau der erneuerbaren Energien, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, war es ja direkt neben dem, dass wir unser Gas jetzt aus den USA bekommen, auch die Entscheidung, die erneuerbaren Energien nochmal schneller auszubauen. Das passiert ja auch de facto. Das ist jetzt auch ein Ruf, den wir jetzt wieder haben, der auch kommt. Also das wird auch passieren, aber das wird natürlich kurzfristig jetzt erstmal nicht so viel helfen, weil das halt lange dauert, bis solche Infrastrukturen aufgebaut werden. Ich glaube, diese strategische Kohärenz ist ganz, ganz wichtig, das stärker in den Blick, also um Abhängigkeiten frühzeitig zu sehen und zu vermeiden. Wir müssen auch klar machen, wo wir resilient sein müssen, in welchen industriellen Sektoren, auch aus sicherheitspolitischen Erwägungen heraus und dann auch sagen, okay, hier ist es für uns wichtiger, dass wir darauf achten, dass wir da nicht in eine Abhängigkeit hineingeladen und vielleicht europäische Anbieter dann halt auch bevorzugen an der Stelle. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt und im Technologiebereich müssen wir halt viel, viel stärker und souveräner auch werden. Wenn das jetzt um KI geht oder Quantentechnologie oder andere Technologie oder Energietechnologie, da müssen wir halt dann auch sagen, okay, wo können wir das für uns nutzen? Was haben wir hier für heimische Anbieter? Und müssen die dann halt zumindest auch in den sicherheitsrelevanten Bereichen dann halt auch zum Zuge kommen lassen dort? Das, glaube ich, ist schon ein wichtiger Aspekt. Und dann ganz wichtig halt überlegen, mit welchen Ländern wir wie viel Wirtschaftsbeziehungen eingehen. Europa hat, finde ich, gute Schritte gemacht, wenn es darum geht, Ausbau der Freihandelsabkommen, die ganz, ganz wichtig sind auch für uns. In diesen Freihandelsabkommen spielt natürlich auch Energie und Rohstoffe eine große Rolle. Da entstehen neue Partnerschaften, neue Lieferketten, die auch vielleicht so im Rahmen von solchen Freihandelsabkommen auch eine gewisse Stabilität und Langfristigkeit erhalten können. Also das ist sicherlich auch ein Bereich, der ausgebaut werden kann und sollte und auch schon passiert. Also es ist so, jetzt die Frage nach Handlungsempfehlung ist, es passiert viel. Also es ist einfach, die Krisen sind ja gerade in so einem großen Rhythmus hier bedauerlicherweise unterwegs, dass es halt schon viel passiert ist, aber die kommen so kurzfristig, dass halt Maßnahmen, die getroffen sind, gar nicht so schnell zum Zuge kommen können, um Resilienz zum Beispiel zu erzeugen.
Herr Hübner, abschließend noch eine Frage zu der grundsätzlichen Entwicklung. Wenn wirtschaftliche Verflechtung zunehmend geopolitisch genutzt wird, verändert sich dann gerade das Grundprinzip der Globalisierung?
Ja, ich glaube schon. Die Idee war ja immer, wirtschaftliche Verflechtung soll Stabilität schaffen. Jetzt sehen wir zumindest bei der einen oder anderen sehr einseitigen wirtschaftlichen Verflechtung das Gegenteil. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch durch neue Freihandelsabkommen weiterhin das Versprechen, dass wir dort wirtschaftlich partizipieren, zusammenarbeiten. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Aber man muss sich halt sehr gut überlegen, wie das in dieser neuen geopolitischen Welt funktionieren kann. Man muss einfach Lieferketten von Anfang bis zum Ende durchdenken frühzeitig. Wir müssen vielleicht auch auf neue Partnerstaaten setzen, die wir vielleicht bisher nicht so auf dem Radar hatten. Wir müssen natürlich auch anerkennen, dass China und die USA ihre Interessen auch sehr stark durchsetzen und da auch sich mal Interessen überkreuzen. Und wir dann natürlich auch überlegen müssen, was haben wir dann für Möglichkeiten, um dann trotzdem gut unsere Ziele zu verfolgen. Ja, wirtschaftliche Verflechtung schafft Stabilität, aber in dieser neuen multipolaren Welt müssen wir halt überlegen, mit welchen Ländern wir die halt politisch aus sicherheitspolitischen Erwägungen heraus halt auch weiter fortführen wollen.
Herr Hübner, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Christian Hübner und ich haben uns heute am Donnerstag, den 7. Mai, unterhalten. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert gerne Auslandsinfo Spotlight und lasst uns eine Bewertung da. Und falls euch internationale Politik auch auf Englisch interessiert, hört gerne auch in den englischsprachigen Podcast International Reports rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.